Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Einen wunderschönen Vormittag, Nachmittag, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, wann auch immer Sie uns einschalten. Willkommen zu einem Expertenpodcast von Springer Medizin zum Thema AML, akute myologische Leukämie, mit freundlicher Unterstützung von Jazz Pharma. Mein Name ist Martin Burger und ich darf zwei wunderbare Ärztinnen im Hörgang begrüßen. Sie stellen uns ihre Zeit, ihre Expertise zur Verfügung. Frau Dr. Sigrid Machhandl-Spandl, hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Dr. Machhandl-Spandl leitet das Hämato-Onkologische Zentrum des Ordensklinikums Linz, Barmherzige Schwestern, Elisabethinen, und Frau Dr. Elisabeth Koller. Auch Sie darf ich herzlich begrüßen.
Hallo.
Frau Dr. Koller ist stellvertretende Abteilungsvorständin am Hämatologisch-Onkologischen Zentrum des Hanusch-Krankenhauses in Wien. Diagnose Leukämie. Ich habe mir das herausgesucht. Laut Statistik Austria erhalten jährlich mehr als 1100 Österreicherinnen und Österreicher und somit knapp 3% aller Krebserkrankten die Diagnose Leukämie. Nun ist Leukämie nicht Leukämie. Frage daher an beide Expertinnen, mit welchen Formen dieser Erkrankung beschäftigen Sie sich?
Prinzipiell behandeln wir sowohl akute Leukämien als auch chronische Leukämien. Patienten werden großteils von Hausärzten zugewiesen bei auffälligen Blutbefunden und Symptomen, zum Teil auch von Peripheriespitälern bei Verdachtsdiagnose auf eine akute Leukämie. Die Patienten weisen am meisten Symptome von Blutarmut auf, wie Müdigkeit, Leistungsminderung oder Blutungszeichen oder Infektneigung in der letzten Zeit.
Und wie ist das bei Ihnen, Frau Dr. Koller?
Auch in unserem Zentrum werden akute und chronische Leukämien behandelt. Mein Spezialgebiet sind die akuten myeloischen Leukämien. Es handelt sich dabei vor allem um ältere Patienten, da der Häufigkeitsgipfel bei dieser Erkrankung jenseits des 70. Lebensjahres liegt. Wir diagnostizieren pro Jahr ungefähr 70 bis 100 neue Fälle mit akuter myeloischer Leukämie, die in unserem Zentrum diagnostiziert und danach behandelt werden.
Die Behandlung von Leukämiepatienten ist intensiv, ist langwierig. Seit 5 Jahren gibt es jetzt aber eine Kombinationstherapie namens CPX351, die bei bestimmten Formen der AML zum Einsatz kommt. Was ist zur Wirkweise allgemein zu sagen und was ist in der Therapie zu beachten?
Ja, das CPX351 ist eine Substanz, die aus 2 Zytostatika besteht, also aus Cytarabin und Dauerneurobizin, die auch bei der konventionellen Induktionstherapie nach dem sogenannten 3+7-Schema verwendet werden. Und in dieser Substanz sind sie im fixen molaren Verhältnis von 5:1 liposomal verkapselt. Und die jeweilige zytostatische Wirkung der beiden aktiven Substanzen wird hier synergistisch in dieser Formulierung genützt. Und mittels der speziellen Komplex-Technologie so eine kontrollierte und nachhaltige Freisetzung der beiden Wirkstoffe ermöglicht und dadurch auch eine längere Wirkung, als wenn die Substanzen eben als Einzelsubstanz konventionell gegeben worden wären, erreicht. Und dieses CPX351 ist für spezielle akute myeloische Leukämieformen zugelassen, also für die AML mit Myelodysplasie-assoziierten Veränderungen und für die therapieassoziierte AML eben in der Erstbehandlung, also bei Neudiagnose.
Gibt es individuelle Faktoren bei den Patienten, auf die man besonders achten muss?
Ja, allgemein zu Beginn muss man die sogenannten molekulargenetischen Befunde beachten, um eben eine genaue Subtypisierung der akuten myeloischen Leukämie durchführen zu können und das Risiko abschätzen zu können. Und sonst an Patientenfaktoren ist eben natürlich das Alter relevant, aber vor allem hier die Fitness, also das biologische Alter, dann das Vorliegen von Vorerkrankungen oder Begleiterkrankungen, Komorbiditäten, sodass man generell erst einmal entscheiden kann, ob der Patient geeignet ist, gerade im höheren Alter, für eine intensive Therapie oder ob man eben auf eine reduzierte Therapieform zurückgreift.
Vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht. Der eine oder andere Hörer wird sich jetzt vielleicht fragen, warum wir 2 Expertinnen zu einem onkologischen Thema eingeladen haben. Grund dafür ist, die beiden haben sich auf 2 Subtypen der akuten myeloischen Leukämie spezialisiert. Im Journal Memo vom Jänner präsentieren Sie zwei Fallberichte. Darin schildern Sie beide Ihre Erfahrungen mit dem Kombinationspräparat CPX351. Das kann man natürlich nachlesen. Vielleicht wäre es aber für unsere Zuhörer dennoch interessant, wenn Sie erläutern, warum Sie gerade diese Fälle ausgesucht haben. Vielleicht fangen wir diesmal bei Ihnen an, Frau Dr. Koller.
Also mein Fall war ein, oder ist, er freut sich nach wie vor bester Gesundheit, ein 50-jähriger Mann, der an unserem Zentrum diagnostiziert wurde. Er kam aus einer Ambulanz und hatte ein schlechtes Blutbild. Es waren alle drei Zellreihen vermindert. Das heißt, er hatte eine Anämie, eine Verminderung der weißen Blutkörperchen und auch eine Verminderung der Thrombozyten. Und diese Konstellation führte schon zu dem Verdacht auf das Vorliegen einer Bluterkrankung. Deshalb wurde der Patient nochmal akutiert. Im Rahmen dieser Knochenmarkfunktion haben wir eine akute myeloische Leukämie feststellen müssen. Und wie auch schon Frau Dr. Nachhandel-Spandl erklärt hat, es ist immer wichtig, genetische Faktoren zu erfassen. Wir haben auch typische genetische Veränderungen, die mit einem myelodysplastischen Syndrom assoziiert sind, gefunden. Und außerdem haben wir auch noch ein Mutationsscreen bei diesem Patienten gehabt und eine sehr ungünstige Mutation, nämlich eine Type-53-Mutation. Das ist ein Tumorsuppressor-Gen, das in diesem Fall mutiert ist. Und diese Patienten haben häufig eine schlechte Prognose und sind häufig assoziiert mit komplexen Karyotypen, mit weiteren ungünstigen Veränderungen und haben eben eine schlechte Prognose im Allgemeinen. Wir haben diesen Patienten dann nach Feststellung des Befundes über seine Krankheit informiert und haben dann als beste Option für ihn CPX351 ausgewählt und der Patient hat diese Therapie an unserer Abteilung im Rahmen eines stationären Aufenthalts bekommen. Er hatte während der Therapie mit CPX351 eigentlich keine nennenswerte Komplikationen. Das einzige Problem, das wir beobachten mussten, dass die Zeit bis zur Blutbildregeneration bei diesen Patienten doch deutlich verlängert war. Und im Wesentlichen um etwa eine Woche im Vergleich zu der normalen Standardtherapie bei der AML, das ist nämlich das 3+7-Schema, das aus denselben Substanzen, aber nicht in dieser liposomalen Form besteht. Und nach Regeneration des Blutbildes wurde eine Knochenmarkfunktion durchgeführt. Der Patient erreicht eine komplette Remission. Und wir haben schon vorab den Patienten als Transplantationskandidaten ausgewählt und auch eine Transplantation geplant. Leider konnte kein komplett heilidenter Spender gefunden werden, aber der Patient hatte den Sohn. Und so wurde dieser Sohn ausgewählt, für seinen Vater als Knochenmarkspender zur Verfügung zu stehen. Und diese Transplantation wurde dann auch erfolgreich durchgeführt. Während der Transplantation, der Patient musste vorher noch einen zweiten Tentenzyklus bekommen, da gab es keine wesentlichen Probleme und Unterschiede zum ersten Zyklus, hatte der Patient aber gar keine Komplikationen. Der Patient hat die Transplantation, die haploidente Transplantation mit dem Sohn, den Stammzellen des Sohnes gut überstanden, hat nach wie vor eine komplette Remission, hat auch sehr schnell regeneriert nach der Transplantation und erfreut sich 2 Jahre mittlerweile nach dieser Erstdiagnose beste Gesundheit.
Wie ist das im zeitlichen Vergleich einzuordnen? Was wäre vor rund 10 Jahren oder vor rund 30 Jahren mit diesem Patienten geschehen?
Und vor 10 Jahren wäre dieser Patient wahrscheinlich auch schon transplantiert worden und hätte hoffentlich dasselbe Outcome gehabt. Wir wissen aus den Studien allerdings, dass offensichtlich CPX351 vielleicht eine etwas tiefere Remission erreichen kann und auch eine tiefere Remission sehr wesentlich für das spätere Überleben des Patienten ist. Vor 30 Jahren hätte das Ganze wahrscheinlich noch anders ausgeschaut, weil damals ein 50-jähriger Patient wahrscheinlich nicht mehr bis zur Transplantation gekommen wäre und eine haploidente Transplantation damals auch noch nicht durchgeführt werden würde. Das heißt, der Patient hat natürlich auch vom Fortschritt der Medizin auch auf diesem Sektor sehr wesentlich profitiert.
Frau Dr. Machhandel-Spandl, Sie beschreiben den Fall einer 50-jährigen Frau. Welche Unterschiede und welche Ähnlichkeiten zum Fall von Frau Koller, wo es ja um einen gleichaltrigen Mann geht, haben Sie womöglich festgestellt?
Ja, ich kann vielleicht zu Beginn zum Fall von der Frau Dr. Koller sagen, dass eben sehr positiv ist, dass das ja ein Patient mit sehr hohem Risiko war, also mit, was Zytogenetik betrifft, also mit P53-Mutation, wie eben die Kollegin schon gesagt hat, die haben eigentlich ein besonders schlechtes Outcome und auch ein sehr hohes Rückfallrisiko nach der allogenen Stammzelltransplantation. Und deswegen ist es umso erfreulicher, dass er jetzt noch immer in Remission ist, die auch hoffentlich anhalten wird. Meine Patientin hatte auch eine AML mit myelodysplasie-assoziierten Veränderungen. Das heißt, ich habe auch keinen Fall mit T-AML. Es handelt sich um eine 58-jährige Patientin, wo wegen Thrombopenie und Leistungsminderung und Anämie eine Knochenmarkpunktion durchgeführt wurde. Und der erste Befund war noch nicht ganz so klar. Also man hat ein MDS vermutet, aber es hat sich einfach in der Zytologie und in der Histologie noch nicht eindeutig dargestellt. Allerdings schon in den erhobenen Zytogenetikbefunden und molekulargenetischen Befunden. Also man hat eine Trisomie 8 gefunden und im Next Generation Sequencing Mutationen im RUNX1, SRSF2 und NRAS-Gen, also alles Veränderungen, die schon typisch sind für ein MDS oder auch dann für eine Leukämie mit Myelodysplasie-assoziierten Veränderungen. Aber diese Befunde sind eine Zeit später, also 3-4 Wochen später eingetroffen, sodass wir die Patientin zunächst beobachtet haben und dann kurzfristig, wie gesagt, weil die Zytologie nicht typisch war, wenn MDS nochmal punktiert haben. Und hier wurde dann die Diagnose bestätigt. Wir haben auch eine Fremdspendersuche rasch eingeleitet, beziehungsweise Spendersuche eingeleitet, weil das für uns klar war, dass es eine Patientin ist, die irgendwann eine allogene Stammzelltransplantation brauchen wird. Die Spendersuche hat sich aber dann schwierig gestaltet, weil die Familienangehörigen im Ausland wohnhaft waren und es dann manchmal organisatorisch schwieriger ist, sprachliche Barrieren bestehen. Und so ist leider ein Progress zu einer akuten myeloischen Leukämie aufgetreten, bevor wir eben diese Transplantation schon durchführen konnten. Wir wollten gern eine Upfront-Transplantation durchführen, weil ja zu Beginn beim MDS keine Blastenvermehrung da war und wir dachten, Zeit zu haben. Aber manchmal ist es dann doch so, dass eben ein rascher Progress auftritt und dann wirklich eine Behandlungsbedürftigkeit besteht. Nach AML-Diagnose wurde meine Therapie mit dem CPX351 begonnen, also Induktionstherapie verabreicht. Die Patientin war ja vorher schon deutlich thrombopen und nach dieser Induktionstherapie dauert es auch, bis das Blutbild sich wieder regeneriert hat. Das heißt also, sie hat eine sehr lange Neutropenie, auch wenn sie eine morphologische Remission im Knochenmark erreicht hat, also Blastenfreiheit erreicht hat, aber die Blutbildregeneration hat sehr lange auf sich warten lassen. Also die Neutrophilenzahl über 0,5 Gigapoliter wurde erst ungefähr am Tag 42 erreicht. Und die Thrombozyten haben nicht regeneriert. Wir haben aber dann ungefähr 2 Monate nach Beginn der Induktionstherapie bereits die allogene, auch haploidente Stammzelltransplantation durchführen können. Eine Erklärung für uns, warum die Thrombozyten so lang niedrig waren, ist einerseits natürlich, dass man das weiß beim CPX351, dass die Thrombopenie länger anhalten kann als bei der normalen Induktionstherapie. Was wir aber auch aus der Erfahrung wissen, ist, dass wenn bereits ein stark dysplastisch verändertes Mark ist bei MDS-Patienten, die vorher schon schwer zytopen waren, dass da auch oft einmal die Blutbildregeneration ohnehin verzögert ist oder keine komplette Regeneration nach Induktionstherapie erreicht werden kann. Aber trotz dieser schweren Zytopenien ist es sehr komplikationsarm verlaufen, also bis auf einen einmal neutropenischen Infekt, also Bakteriämie ausgehend von dem Venenkatheter, waren keine wirklichen Komplikationen da. Und das ist das eigentlich Erstaunliche, was wir bisher bei den CPX351-Patienten beobachtet haben, dass es offensichtlich ein bisschen weniger schleimhauttoxisch ist als das die konventionelle 3+7-Induktion, das heißt etwas weniger Mukositis oder Enteritis, also zumindest bei unseren Fällen aufgetreten ist und hier die Verträglichkeit trotz der langen Aplasie relativ gut ist.
An dieser Stelle ein Hinweis. Am Ende dieses Podcasts finden Sie einen Link zu diesem Fallbericht in der Fachzeitschrift Memo Spezial. Dort lässt sich das alles genau nachlesen. Eine Ergänzungsfrage noch. Die Diagnose Leukämie reißt die Menschen abrupt aus ihrem normalen Leben, aus ihrem Beruf, aus ihrem Tagesablauf. Welche besonderen Herausforderungen kommen da auf die behandelnden Ärzte zu und welche Rolle spielt insbesondere die Aufklärung?
An erster Stelle steht wahrscheinlich mal nach der Information über die Schwere der Erkrankung ein Schockzustand bei den Patienten. Man kann aber, glaube ich, sehr viel gut machen, wenn man einen Plan für den Patienten macht, wenn der Patient eine Richtlinie bekommt, wie es weiterlaufen wird, wie der Plan ist, ihn auch dann tatsächlich zu heilen. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass der Patient auf der Station von einem Pflegepersonal, ärztlichen Personal umgeben ist, das sich um den Patienten gut kümmert, das auf seine doch Befindlichkeiten auch eingehen kann, das ist oft schwierig, weil der Patient ist gerade jetzt in den letzten Jahren durch Corona sehr isoliert gewesen, weil der Besuch oft nicht so möglich war oder nur eingeschränkt möglich war. Das ist sehr wichtig, dass er da doch in einem, auch wenn das jetzt für ihn fremdes, liebevollen Umfeld behandelt wird. Natürlich auch kompetent, aber auch menschlich behandelt wird.
Was wäre denn, Frau Dr. Mach-Herndl-Spandl, die Message an die Zuweisenden, an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen da draußen?
Ja, also dass man immer bei unklaren Symptomen, sei es Leistungsknick, häufigen oder schwer abhellenden Infekten oder Blutungszeichen, einfach frühzeitig ein Blutbild anfertigen lässt mit Differentialblutbild, um so eine Diagnose wie myelodysplastisches Syndrom oder akute Leukämie rechtzeitig zu entdecken. Ja, und dann gezielt an sagen, ein Zentrum dann zuzuweisen, weil hier eigentlich in kürzester Zeit, also nach einem Tag, eine Diagnosestellung dann möglich ist.
Ich fasse noch einmal zusammen. Die akute myeloische Leukämie AML ist eine seltene, bösartige Bluterkrankung. Rund 400 Patienten werden jedes Jahr mit der Diagnose AML konfrontiert. Die Krankheit trifft vor allem alte Menschen jenseits der 70, mitunter aber auch jüngere Semester, wie die beiden Fallberichte gezeigt haben. Ziel dieses Expertenpodcasts war es, den Bekanntheitsgrad dieser Indikation zu erhöhen. Dass das gelungen ist, ist das Verdienst meiner Gäste, Frau Dr. Sigrid Mach-Herndl-Spandl und Frau Dr. Elisabeth Koller. Damit bedanke ich mich im Namen von Springer Medizin und mit freundlicher Unterstützung von Jazz Pharma. Das war der Expertenpodcast zum Thema AML.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.